Inforadio, das Forum mit Dietmar Ringel.
Die folgende Diskussion haben wir am 7. Februar aufgezeichnet im Rahmen der digitalen Europakonferenz der Zeit Verlagsgruppe. Wegen dieses Formats ist die Tonqualität eingeschränkt. Dafür bitte ich um Ihr Verständnis. Seit langem versucht die Europäische Union, sich auf eine gemeinsame Migrations- und Asylpolitik zu einigen, bislang allerdings ohne Erfolg. Wie sich das an den europäischen Außengrenzen darstellt, darüber habe ich mit unseren Korrespondentinnen und Korrespondenten in Warschau, Athen, Madrid und Paris gesprochen. Dramatische Meldungen kamen im Herbst vergangenen Jahres von der Grenze zwischen Polen und Belarus. Tausende Migranten versuchten dort auf EU-Gebiet zu gelangen. Mittlerweile ist Polen dabei, eine 5,5 Meter hohe Grenzmauer aus Metall zu errichten. Meine Frage an Jan Palokat: In Warschau kommen dennoch weitere Menschen über diese Grenze?
Ja, es kommen immer noch Migranten. Es ist weiterhin natürlich so, dass Beobachter, nicht nur Journalisten, dort nur sehr begrenzten Zugang haben. Deswegen sind wir ziemlich abhängig von den Lageberichten der Behörden, von dem, was zum Beispiel Anwohner berichten oder auch Hilfsorganisationen versuchen zu recherchieren. Es scheint so zu sein, dass witterungsbedingt weniger kommen, in der Tat, wobei doch weiterhin quasi täglich von den Behörden hier Vorfälle gemeldet werden, Festnahmen, jetzt zuletzt wieder von einer Gruppe von offenbar Irakern. Die Rede ist auch davon, dass eigentlich was die Behörden hier Provokationen von der belarussischen Seite nennen, also der Einsatz von Blendgranaten, von Lasern, mit denen da offenbar polnische Grenzbeamte geblendet werden sollen, Versuche durch die uniformierten Kräfte dort auf der belarussischen Seite den provisorischen Zaun zu zerschneiden, dass die sogar eher noch zugenommen haben, sagen jedenfalls die Behörden. Was interessant ist, dass offenbar da, wo hingeschaut wird, jetzt doch verstärkt dazu übergegangen wurde, den Menschen dann doch, wenn sie es wollen, ein Asylverfahren hier zu ermöglichen. Die entsprechenden Aufnahmeheime sind relativ gut gefüllt momentan. Ja, und das ist die Gesamtlage. Der Bau der Sperranlage geht voran, hat jetzt angefangen, trotz der Witterungsverhältnisse, die ja nicht gerade besonders gut sind für den Bau. Die Aufmerksamkeit ist natürlich ein bisschen jetzt auf diese Militärmassierung rund um den Konflikt Russland-Ukraine gerichtet. Und vielleicht abschließend noch: die Umfragen zeigen, wenn man Polen fragt, wo drückt der Schuh, was ist das größte Sorgenkind, dass Migration oder auch der mögliche Krieg in der Ukraine, um die Ukraine, gar nicht das drängendste Thema ist, sondern die Leute sind sehr belastet von der Inflation. Das nennen die meisten zuerst.
Polen hat es ja abgelehnt, mit Frontex zusammenzuarbeiten, mit der Europäischen Grenzschutzagentur. Hat sich daran was geändert?
Naja, die Zusammenarbeit funktioniert teilweise mit Ländern, mit denen man anscheinend einen ähnlichen Zugang zum Thema hat. Zum Beispiel hat man hier britische Soldaten ziemlich früh begrüßt. Man arbeitet mit Frontex angeblich schon auf dem Informationsweg zusammen. Der Frontex-Chef durfte dann auch mal, im Gegensatz zu vielen anderen, dort an die Grenze. Es gibt hier seitens von Frontex eine Beschreibung des Konflikts, der dann auch direkt wahrscheinlich in die auch Brüsseler Politikebene führt. Es wurde nämlich auch hier im Interview mit uns von Frontex gesagt, dass es eigentlich ein Zielkonflikt ist. Das Recht und die Pflicht eines jeden Staates, die Grenze zu sichern, versus eben elementare Grundrechte, also Menschen, die möglicherweise Schutz Anspruch haben, ihnen dies auch zu gewähren. Und hier hat die polnische Regierung sich ja offenkundig entschieden, vor allen Dingen den Schutz der Grenze in den Vordergrund zu stellen und die Grenze mit aller Kraft und auch mit den Folgen, über die wir viel berichtet haben, menschliche Tragödien, Tote im Sumpf und so weiter, diese Politik so durchzuziehen.
Verena Schelter, in Athen seit Jahren steht Griechenland in der Kritik, was den Umgang mit Flüchtlingen angeht. Die Zustände in den Flüchtlingslagern werden oft als dramatisch beschrieben. Es gab vor wenigen Tagen Meldungen darüber, dass mehrere Menschen ums Leben gekommen sein sollen, erfroren, Flüchtlinge, die versucht haben, von der Türkei auf griechisches Gebiet zu kommen. Ist dieser Fall geklärt? Ist es tatsächlich so passiert?
Ja, das ist eine ganz schwer zu klärende Frage tatsächlich. Und das hat mehrere Gründe. Zum einen ist die Lage an der Situation am Evros, also an der Landesgrenze im Norden Griechenlands, so ähnlich, wie Jan Palokat das gerade von der polnisch-belarussischen Grenze geschildert hat. Also es ist es ist militärisches Sperrgebiet, es ist eine Hightech-Zone. Rund um die Uhr werden da die Bewegungen auf der griechischen, aber sogar auch auf der türkischen Seite mit Wärmebildkameras, mit Drohnen überwacht. Journalisten und sonstige unabhängige BeobachterInnen haben überhaupt gar keine Möglichkeit, da hinzukommen und sich vor Ort ein Bild der Lage zu machen. Und tatsächlich war es lange so, dass wir als einzige Quelle nur diesen Tweet hatten des türkischen Innenministers, der ja Fotos gepostet hat auf Twitter, auf denen eben angeblich Flüchtlinge zu sehen seien, die von griechischen Grenzschützern in die Türkei zurückgetrieben wurden. Vorher noch sollen ihnen die Kleidung und die Schuhe abgenommen worden sein und daraufhin seien sie erfroren. Also zu dem konkreten Fall tatsächlich ist die Quellenlage, sage ich jetzt mal, sehr, sehr schlecht. Was aber schon da ist, sind einfach immer mehr unzählige Berichte von verschiedenen Journalisten, internationalen Medien, die Zeugenaussagen gesammelt haben, die versucht haben, Fälle zu rekonstruieren, die Handydaten ausgewertet haben, Fotos, Geodaten, was man halt so hat, sodass es tatsächlich nicht auszuschließen ist, dass es sich so zugetragen hat, wie der türkische Innenminister behauptet hat. Wobei man auch ganz klar sagen muss, die Türkei nutzt solche Vorfälle eben auch für, ja, sagen wir, Propaganda, um von vielleicht auch eigenen Dingen, die im Land geschehen, abzulenken. Und Migration ist auch immer so ein Streitthema zwischen den beiden Ländern, in denen es häufig eskaliert, sodass es wirklich ganz schwer ist, da eine eindeutige Antwort zu geben. Meine persönliche Einschätzung ist, dass diese Menschen tatsächlich gestorben sind und dass sie tatsächlich auch Opfer eines Pushbacks geworden sind. Aber wie gesagt, das ist eine rein persönliche Einschätzung. Wir haben keine Belege.
Ich habe die Situation in den Flüchtlingslagern angesprochen. Da ist ja über die Jahre viel EU-Geld reingeflossen, um dort einigermaßen menschliche, vertretbare Zustände herzustellen. Haben Sie solche Lager mal von innen gesehen? Was können Sie dazu sagen?
Ja, also ich war mehrfach auf Lesbos und habe mir da das Lager Mavrovouni oder auch bekannt unter dem Namen Karatepe angeschaut. Ich habe mir das Lager auf Kos angeschaut, da war es noch im Bau. Kos ist auch eine der 5 griechischen Flüchtlings-Hotspot-Inseln. Und ja, da ist die Lage relativ unterschiedlich, kann man sagen. Also auf Lesbos ist ja so, das berüchtigte Lager Moria ist ja abgebrannt vor gut einem Jahr. Und dann hat man eben aus dem Nichts heraus versucht, ein provisorisches Lager aufzubauen. Das war eben Mavrovouni, auch im Militärgelände, direkt am Meer. Und ja, da ist die Situation nach wie vor sehr, sehr schwierig. Viele Menschen leben immer noch in Zelten, auch wenn die Behörden da jetzt mittlerweile versucht haben, die Zelte durch Container zu ersetzen. Aber nach wie vor, gerade im Winter, sind es teilweise unhaltbare Zustände, gerade auch für die Kinder. Auf Lesbos soll ja auch so ein geschlossenes Sicherheitscamp errichtet werden, wie wir es auch schon vielleicht von, also wie es manche vielleicht schon von Samos kennen. Ein Camp abseits von den Gemeinden, abseits der normalen Infrastruktur, umzäunt mit NATO-Stacheldraht-Sicherheitsschleusen. Da ist es so, dass die Bevölkerung auf die Barrikaden geht. Gerade heute Nachmittag war da noch eine größere Demo, weil man eben solche permanenten Einrichtungen nicht haben möchte. Und gleichzeitig muss man dazu sagen, die Lage auf den Inseln entspannt sich insofern, dass die Zahl der Geflüchteten dort abnimmt und dafür aber die Situation in den Lagern auf dem griechischen Festland sich ein wenig verschlimmert hat. Denn die Leute, die jetzt nicht mehr auf den Inseln sind, sind jetzt auf dem Festland und jetzt haben wir dort halt überfüllte Lager mit teilweise sehr schwierigen Bedingungen.
Ganze 13,5 Kilometer Luftlinie liegen zwischen dem spanischen Festland und Marokko, also der Nordküste von Afrika. Dann gibt es ja noch die spanischen Exklaven Ceuta und Melilla an der marokkanischen Mittelmeerküste. Und dann gibt es die Kanarischen Inseln. Und gerade die Kanarischen Inseln sind ein Ort, an dem viele tausend Menschen anlanden, die versuchen, von Marokko aus, aber auch von Senegal und von anderen afrikanischen Staaten aus dorthin überzusetzen. Man liest immer wieder mal Meldungen darüber. Franka Welz, wie viele Menschen waren das insgesamt im vergangenen Jahr, die diesen Weg auf die Kanaren gewählt haben?
Also im vergangenen Jahr, ich habe die Zahl jetzt nicht genau im Kopf, aber ich kann nur sagen, es war wieder ein trauriger Negativrekord, was wir zum Beispiel, und es geht auch weiter. Also wir haben jetzt gesehen, dass allein jetzt zum Beispiel im Januar 2700 Menschen in den Kanaren angelandet sind und das mitten im Winter. Das muss man sich auch mal überlegen. Es ist auf jeden Fall so, dass es wirklich Tausende von Menschen sind und das große Problem natürlich ist, was passiert dann mit denen? Weil einerseits die Aufnahmeeinrichtungen auf den Inseln dann auch an ihre Grenzen stoßen und wir hier in Spanien teilweise im Kleinen sehen, was wir im Größeren in der EU beobachten können, nämlich dass die Frage der Verteilung bei allen Beschwörungen der Solidarität und dass Spanien das schon gemeinsam schultern wird, aber die Regionen sich dann doch von den Festlandregionen sehr alleingelassen fühlen und Es ist jetzt auch nicht absehbar, dass diese Bewegungen in absehbarer Zeit zurückgehen, aber eine Lösung ist da bisher jetzt noch nicht richtig in Sicht. Auf Mallorca hat man zum Beispiel auch mal ein ehemaliges, also historisches Garnisonsgelände umgewidmet, als dann nämlich plötzlich auch mehr Leute als üblich auf den Balearen anlandeten im vergangenen Jahr. Das muss so im Spätsommer, frühen Herbst gewesen sein. Die Kapazitäten sind begrenzt und auch die Solidarität, man darf es ja auch nicht vergessen. Also wenn jetzt auch gesagt wurde, dass an manchen Orten, auch in Griechenland, die Bevölkerung so langsam sagt, so geht's nicht mehr. Das passiert natürlich auf den Kanaren zum Beispiel eben auch gelegentlich, weil man einfach sagt, wir sehen einfach gerade nicht, wohin das gehen soll und wie sich das auflösen soll und es kommen nicht weniger.
Die Überfahrt über den Atlantik gilt als sehr gefährlich und es gibt Berichte, wonach allein im vorigen Jahr 4.000 Menschen auf dieser Route ertrunken sein sollen. Ist diese Zahl verifizierbar? Ist das so dramatisch?
Also es ist natürlich immer schwer, das zu verifizieren, weil die detailliertesten Zahlen in der Regel von Nichtregierungsorganisationen kommen, die in Teilen vergleichsweise verlässliche Daten haben, in Teilen weiß man aber auch immer nicht, inwieweit damit eben auch nochmal also eine gewisse Dramatisierung der Situation herbeigeführt werden soll. Es ist immerhin so, dass wenn man sich aber anguckt, war ja anders als in anderen Ländern hier die spanische Seenotrettung durchaus beteiligt ist, daran Menschen zu retten. Und die erheben natürlich auch, wen sie rausholen und wer in welchen Zustand ankommt und wer auch leider verstirbt. Aber es gibt eben auch immer wieder Angaben, zum Beispiel von Menschen, die auf diesen Gefährten waren, die sagen, es waren aber noch 15 andere an Bord, die dann alle vermisst sind. Und das lässt sich halt unmöglich verifizieren, ob das wirklich so ist. Es ist aber anzunehmen, dass die Dunkelziffer sehr, sehr hoch ist.
Frankreich hat im Süden eine lange Grenze zu Spanien. Sabine Wachs, ist in Frankreich etwas zu spüren von Migrationsbewegung aus Spanien nach Frankreich?
Ja, also wir haben das hier an der französisch-spanischen Grenze im Südosten von Frankreich, Bayonne, Biarritz im französischen Baskenland und auch an der Grenze Perpignan, wo sich jetzt auch im letzten Jahr immer mehr Menschen versucht haben, von Spanien aus nach Frankreich zu kommen. 13.000 Menschen sollen das jetzt 2021 versucht haben, über die Grenze im Baskenland. Das sind zwei Orte, Irun und auf der spanischen Seite und Hondaye auf der französischen Seite. Das ist eine Brücke oder es gibt zwei Brücken in diesen Orten und da wird massiv kontrolliert, vor allem auch von der französischen Polizei, von der französischen Grenzpolizei. Die Grenzen sind geschlossen. Im Moment heißt es, wegen Corona und wegen Covid gibt es strenge Einreisekontrollen de facto, aber scheint es so zu sein, zumindest ist es das, was Hilfsorganisationen vor Ort berichten, dass eigentlich fast nur Menschen kontrolliert werden, die eben ein afrikanisches Aussehen haben, die ein marokkanisches, algerisches oder Aussehen haben, aus dem Maghreb zu kommen. Die werden vor allem kontrolliert an den Bahnhöfen in Irun und in Hondaye, also auf beiden Seiten der Grenze, ist die französische Grenzpolizei präsent. Die holt die Leute aus dem Zug raus und bringt sie auch, zumindest ist das auch das, was die Hilfsorganisationen hier in Frankreich berichten, direkt wieder zur Grenze. Teilweise, so heißt es, ohne dass man den Migranten oder den Geflüchteten, die die Grenze überschritten haben, überhaupt anbietet, einen Asylantrag in Frankreich zu stellen oder dass man sie fragt, was sie eigentlich in Frankreich wollen. Das wird hier im Moment wirklich scharf kritisiert, vor allem, weil Frankreich ja auch im Präsidentschaftswahlkampf ist. Die Migration ist ein großes Thema, sowohl an der spanischen Grenze, als auch an der französisch-italienischen Grenze und auch an der Grenze zum Ärmelkanal.
Ja, das Stichwort würde ich gerne aufgreifen. Seit dem Brexit ist das ja auch eine EU-Außengrenze. Und auch da ist von tausenden Menschen die Rede, die nun aber Frankreich verlassen wollen, Richtung Großbritannien. Und da liegen London und Paris miteinander im Clinch. Was spielt sich da ab?
Ja, es spielt sich deshalb, was sich seit fast 20 oder fast mehr als 20 Jahren abspielt. Die Menschen wollen über Calais rüber nach Großbritannien, nach Dover. Es gab lange Zeit, haben sie es versucht, über die Zugstrecke, sprich über den Eurotunnel, durch den Tunnel zu laufen. Sie haben versucht, auf die Fähre zu kommen. Sie haben sich auf LKWs gesetzt. Also die Franzosen haben das alles dicht gemacht. Es ist eine sehr hermetisch abgeriegelte Grenze. Ich war jetzt gerade auch Ende des Jahres nochmal in der Region. Und wenn man da langfährt, hat man das Gefühl, man fährt durch einen Hochsicherheitstrakt. Also die Autobahnraststätten sind mit hohen Zäunen abgesperrt. Auch da NATO-Draht. Das komplette Terminal der Fähre ist abgesperrt, eben auch mit hohen Zäunen und mit NATO-Stacheldraht. Und das seit 2018 jetzt. Und seit 2018 beobachten wir eben hier in Frankreich, dass sich die Migrationsbewegung verlagert hat, dass die Menschen versuchen, mit Booten, teils mit maroden Schlauchbooten, ganz am Anfang mit kleinen, selbst gekauften Paddelbooten über diesen Ärmelkanal zu fahren, was wirklich wahnsinnig gefährlich ist, weil der Ärmelkanal mit die am stärksten befahrenste Wasserstraße Europas ist. Und wir haben es ja jetzt auch gesehen, im November gab es das schwerste Unglück seit Jahren im Ärmelkanal. Mindestens 27 Menschen sind gestorben bei der Überfahrt.
Die Grenzen Europas sind heute unser Thema. Damit gemeint sind die Außengrenzen der Europäischen Union, die teils festungsartig ausgebaut sind. Dennoch versuchen Jahr für Jahr viele Menschen, diese Grenzen zu überwinden, um in die EU zu gelangen. Allein 2021 wurden rund 200.000 illegale Übertritte gezählt. Tausende Menschen sind dabei ums Leben gekommen, vor allem beim Versuch, mit dem Boot das Mittelmeer zu überqueren oder von Westafrika aus die Kanarischen Inseln zu erreichen, die ja zu Spanien gehören. Im Forum heute die ARD-Korrespondentinnen und Korrespondenten in Madrid, Paris, Athen und Warschau. Polen geriet im vorigen Jahr in den Fokus, als Belarus seine Grenze für Flüchtlinge öffnete, um die EU auf diese Weise unter Druck zu setzen. Mittlerweile errichtet Polen eine 180 Kilometer lange Grenzmauer und es gelingt nur noch wenigen, diese Grenze zu überwinden. Doch Polen grenzt auch an die Ukraine und es stellt sich die Frage, die ich an unseren Korrespondenten Jan Palluk hat weitergegeben habe, kann der Konflikt dort zu neuen Flüchtlingsbewegungen führen?
Ja, es wurde jedenfalls im Rahmen der politischen Diskussion erwähnt, dass im Falle tatsächlich eines bewaffneten, noch schärferen Konflikts dort, ich glaube, die Zahl von 1 Million mögliche Flüchtlinge aus der Ukraine wurde da genannt, dass das zu erwarten wäre. Das ist aus hiesiger Sicht natürlich ein bisschen ein anderes Thema. Man trennt ja hier sehr stark Migration aus benachbarten Ländern, mit Migration aus fernen Ländern, noch dazu mit anderen kulturell-religiösen Hintergründen. Das ist ja hier sehr stark das Thema. Es gibt gute und schlechte Migration nach dieser Lesart. Und Polen ist, ich glaube, für viele in Deutschland nicht beobachtet, zu einem großen Einwanderungsland de facto geworden. Also wir haben hier Hunderttausende, die Schätzungen gehen manchmal sogar in die Millionen, Gastarbeiter, Wirtschaftsmigranten aus der Ukraine bereits. Das sind keine Flüchtlinge aus dem Donbass, sondern das sind in erster Linie Menschen aus den westlichen Gebieten der Ukraine, die hier arbeiten, die ja auch dringend gebraucht werden und die hier überall anzutreffen sind. Das ist für dieses Land, das nach dem Zweiten Weltkrieg ja sehr, sehr ethnisch homogen geworden ist durch den Holocaust, durch die Vertreibungen, durch die Massenmorde, eine völlig neue Erfahrung, die das Land auch sehr verändert. Aber in der Diskussion gibt es hier irgendwie, wie gesagt, gute und schlechte Migration. Und es gibt ein Strategiepapier zur Migrationspolitik, das nicht wirklich verabschiedet wurde, weil wegen der ganzen Krisen vieles hier stecken bleibt. Aber da liest man eben genau diese beiden Dinge. Da liest man sogar, dass diese Einwanderung, Wirtschaftseinwanderung, etwas Dauerhaftes wohl sein wird angesichts der geringen Geburtenzahlen und anderer Probleme hier. Andererseits liest man dort aber auch den Appell, irreguläre Einwanderung möglichst zu verhindern, dem Grenzschutz die Möglichkeit zu geben, ohne weiteres Menschen zurückzuweisen. Das wurde schon geschrieben vor der Krise, als es dann tatsächlich in die Praxis auf zunächst sehr wackeliger Rechtsgrundlage und immer ja auch noch sehr umstritten, auch juristisch, dann umgesetzt wurde.
Verena Schelter, die Frage auch an Sie in Athen. Wie präsent ist dieses Thema Migration in der griechischen Öffentlichkeit? Oder gibt es da auch andere Themen, die die Griechen gerade mehr umtreiben?
Also tatsächlich findet das Thema Migration, so wie wir es in Deutschland kennen, kaum statt hier in der griechischen Öffentlichkeit, in den griechischen Medien. Also es wird nicht berichtet über Pushbacks, es wird nicht berichtet über die Lage in den Flüchtlingslagern. Wenn über Migration berichtet wird oder sich PolitikerInnen dazu äußern, dann in dem Sinne, die Migrationsströme sind deutlich reduziert, die Lager auf den Inseln sind quasi leer, etc., etc. Und das hat Gründe, die auch schon Franka Welz angesprochen hatte. das kann man super gut am Beispiel Lesbos erklären. Lesbos war eine Touristeninsel immer schon. Gleichzeitig hatte Lesbos immer schon Migrationsströme, aber natürlich nie so krass wie 2015 auf dem Höhepunkt der Migrationskrise. Und zu Beginn waren auch die Einheimischen dort vor Ort total hilfsbereit, haben auch die Hoteliers beispielsweise, haben Menschen aufgenommen, haben gesagt, okay, kommt hier, wir haben hier freie Zimmer, ihr könnt hier erstmal unterkommen. So, und dann hat man irgendwie darauf gewartet, dass auch gerade die EU reagiert und vielleicht die Menschen von den Inseln runterholt und verteilt. Das ist nicht passiert. Gerade auf Lesbos haben zeitweise über 20.000 Menschen gelebt, eben in diesem berüchtigten Lager Moria. Dort haben die Leute das nur noch Dschungel genannt, weil das wie ein, ja, wie so ein Favela einfach Zustände waren, mit viel Gewalt auch und total unübersichtlich einfach, fehlender Infrastruktur etc. pp. Und deswegen ist eben auch die Ablehnung dort wahnsinnig negativ, weil man hat halt, wenn man in Deutschland Leute fragt, Lesbos, würdet ihr da Urlaub machen, würden wahrscheinlich die meisten Menschen sagen, was? Nee, das ist doch eine Elendsinsel, da kann man doch jetzt nicht mehr hinfahren. Und das möchte man halt dort einfach nicht mehr. Man möchte dieses Image loswerden des Flüchtlings-Hotspots. Und deswegen sollen die Geflüchteten möglichst nicht sichtbar sein. Die Lager werden irgendwo aufs Inselinnere, sollen da gebaut werden, um möglichst aus den Augen, aus dem Sinn, um dann wieder zu der guten alten Zeit zurückkehren zu können.
Frau Schelter, Zypern gehört nicht zu Ihrem Berichtsgebiet, ist aber nicht so weit weg. Deswegen würde ich auch gern da eine Frage stellen, denn was viele nicht wissen ist, Zypern ist das Land, in dem die Rate der Flüchtlinge bezogen auf die Einwohnerzahl am höchsten ist in ganz Europa. Also dort kommen prozentual die meisten Menschen an. Und das ist auch relativ einfach, weil es gibt ja diesen türkischen Teil Nordzypern und es gibt die Republik Zypern. Also können Sie beschreiben, was da passiert?
Naja, es ist gar nicht so viel anders wie in Griechenland im Endeffekt, mit dem Unterschied, dass die Landgrenze auf Zypern nicht ganz so hart gesichert ist, wie die beispielsweise am Evros in Nordgriechenland. Das heißt, es ist immer oder es war lange Zeit noch verhältnismäßig einfach. Jetzt ist es auch nicht mehr so. Es gibt einige Leute, die in dieser Green Zone quasi stecken bleiben, also sind weder da noch dort richtig angekommen. Die Lager, die es auf Zypern gibt, ich meine, man muss sich das so vorstellen, Sie haben die Migrationsquote schon angesprochen. Im vergangenen Jahr sind etwa laut offiziellen Angaben 12.000 Menschen, Asylbewerber auf Zypern angekommen. Die Republik Zypern hat nicht einmal 1 Million Einwohner. Also das sind schon Relationen und das sind ja nur die dazugekommen sind, die man so in anderen Ländern einfach nicht hat in Europa. Und dementsprechend sind die Lager vor Ort auch überfüllt. Also es gibt eins, da sind es ähnlich wie damals auf Moria, auf Lesbos, da leben 3-mal so viele Menschen als eigentlich von den Kapazitäten her vorgesehen. Ganz viele Menschen sind obdachlos, leben auf der Straße. Das verändert natürlich auch das Straßenbild, Stadtbild. Und dementsprechend wächst halt auch auf Zypern zunehmend die Ablehnung gegen Migranten.
Wir haben jetzt vielfach die Lage beschrieben, über die Stimmung in den einzelnen Ländern gesprochen. Jetzt wollen wir mal ein bisschen mehr noch auf migrationspolitische Dinge zu sprechen kommen, mit Blick auch auf Brüssel, aber auch auf Paris. Denn Sabine Wachs, Frankreich ist in der EU-Ratspräsidentschaft und der französische Präsident will wiedergewählt werden in diesem Jahr und er hat das Thema Migration dick unterstrichen bei den Dingen, die ihm wichtig sind. Was ist da zu erwarten?
Er hat es für Frankreich oder für Frankreichs Ratspräsidentschaft zur Priorität oder sogar zur obersten Priorität erklärt. Er will eben diese Schengen-Reform, die er schon mehrfach skizziert hat in diversen Reden. Das heißt, er möchte einen besseren Schutz der EU-Außengrenzen. Er möchte einen gemeinsamen Vorstoß der EU-Mitgliedstaaten, um eben die Außengrenzen zu schützen. Da bezieht er auch Frontex zum Beispiel mit ein. Da bezieht er auch die EU-Kommission mit ein, die ja selbst schon Vorschläge für diese Schengen-Reform vorgelegt hat. Macron sagt, Schengen ist eigentlich eine große Transitzone. Das stimmt teilweise für Frankreich auch nicht immer, denn wenn wir uns gerade die Grenze zu Spanien anschauen, da kommen schon sehr viele frankophone Menschen aus den frankophonen Teilen Afrikas, die halt wirklich in Frankreich bleiben wollen. Wenn wir uns jetzt die andere Grenze anschauen, zum Beispiel die Grenze zu Großbritannien, da wollen die Leute weg. Sie wollen weg aus Frankreich, sie wollen weiter nach Großbritannien. Das stützt wieder Macrons These von der Transitzone Schengen, die man nach außen hin schützen muss, um dann wieder nach innen die Grenzen zu öffnen. Das zumindest ist sein Plan. Wir haben in Frankreich nicht nur an der Grenze zu Spanien Grenzkontrollen, die unter anderem durch die Migrationsfrage bedingt sind. Wir haben das auch in Italien, an der Grenze zu Italien, an den französischen Alpen, wo es gemeinsame Patrouillen gibt zwischen französischer und italienischer Grenzpolizei. Und es gibt natürlich diese Regionen am Ärmelkanal, wo die Elendslager sind, wo die Schlepper sich jetzt auch breit gemacht haben, wo natürlich dadurch, dass da kriminelle Organisationen operieren, einfach auch ein hohes Potenzial an Kriminalität ist. Es gibt Bandenkriege zwischen den Schlepperbanden zum Beispiel. Das heißt, es gibt wirklich auch teilweise Morde vor Ort in Calais und rundum. Es gibt einen massiven Drogenhandel, weil die Menschen gucken müssen, irgendwie muss man ja sein Geld verdienen, um es jetzt mal ganz platt zu sagen. Und wenn das halt mit Drogen geht, und wenn ich mir mit Drogenverkauf meine Überfahrt finanzieren kann, dann mache ich das natürlich, wenn ich so verzweifelt bin, dass ich unbedingt rüber will. Und das heißt, es spielt alles mit rein und ist natürlich für Frankreichs Präsident Macron ja eines der wahlkampfentscheidenden Themen, dass er die Migrationsfrage auch vor allem auf der übergeordneten Ebene, auf der EU-Ebene ansatzweise gelöst kriegt.
Aber nochmal nachgefragt, was ist daran neu? Also der Versuch, einen europäischen Migrationspakt hinzukriegen, der wird ja schon lange gemacht und dann ist von den Willigen die Rede, die da möglicherweise mitmachen und die nicht mitmachen, die sollen Geld einzahlen. Also so im Überfliegen ganz so ähnlich klingt das ja auch, was Macron da sagt. Oder hat er wirklich neue Ideen?
De facto ist nicht viel neu an dem, was er sagt. Also es ist das, was seit Jahren in der EU besprochen wird, wo man bisher noch nie zu einem Konsens kommt. Frankreichs Präsident Macron sieht sich aber jetzt in der Position und er will es unbedingt, er will eine Regelung finden. Er sagt, die Koalition der Willigen, die ja auch die deutsche Bundesinnenministerin nochmal ins Spiel gebracht hat, wo Frankreich lange Zeit auch jemand war, der sagte, da sind wir eigentlich nicht so dafür, weil wir wollen eine gemeinschaftliche Regelung. Mittlerweile ist auch Macron und sein Innenminister an dem Punkt zu sagen, ja okay, dann machen wir halt eine Regelung, bei der die Willigen vorangehen, aufnehmen und alle anderen aber dadurch dann auch finanziell sich beteiligen müssen, die nicht aufnehmen wollen. Also wirklich neu ist nichts daran. Nur ist das Thema natürlich in Frankreich gerade sehr im Fokus aufgrund der Präsidentschaftswahlen und Macron will wirklich eine Lösung, eben auch eine Reform von Schengen und das am besten bis Anfang März, weil dann muss er irgendwann seine Kandidatur erklären für den Wahlkampf und dann kann er auch nicht mehr so als Ratspräsidentschaftsvorsitzender der EU auftreten.
Jan und Paluk, hat zu diesen Willigen gehört Polen ja vermutlich nicht. Oder gibt es da Bewegung, sich doch anzunähern an Positionen, wie sie Frankreich vertritt?
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass selbst beim Regierungswechsel, der jetzt momentan anscheinend auch noch nicht ansteht, irgendeine polnische Regierung, die letztendlich Kontrolle darüber, wer ins Land kommt, abgibt an irgendeinen Mechanismus. Das ist, glaube ich, gar nicht verhandelbar hier und breiter gesellschaftlicher Konsens, dass man einem Asylpakt nur dann zustimmen kann, wenn es da eben andere Möglichkeiten gibt für Polen, sich zu beteiligen, als über diese Umverteilung, wie sie bisher ja genannt wurde. Und nun, von der polnischen Seite werden hier vor allen Dingen natürlich die Anstöße kommen zum Thema Grenzen sicher machen, Grenzen schließen. Man hat ja hier, hatte ich den Eindruck, vor allen Dingen versucht, so wie die Journalisten auch das Asylrecht so ein bisschen beiseite zu schieben und der Welt zu zeigen. Und der Premierminister sagt das auch häufig in Interviews, auch in der ausländischen Presse, sieht her, es geht, man kann die Grenze schließen. Nun, so ganz ging es ja nicht, weil ja doch viele auch durchgekommen sind. Aber man muss sagen, in gewisser Weise hat er recht, mit den Methoden, die sie ja angewendet hatten, über bestimmte rechtliche Dinge einfach hinwegzugehen, mit all den Nebenwirkungen, die ich vorhin schon kurz angedeutet habe, ja wirklich dramatische Szenen, unmenschliche Zustände, ist es anscheinend möglich. Ich glaube, in diese Richtung wird die polnische Seite eher drängen und ihre Expertise dort herausholen. Nun muss man der Gerechtigkeit halber natürlich auch erwähnen, dass es hier eine besondere Situation ist, weil an den Schleusungen ja offenkundig ein Nachbarland beteiligt ist. Und das ist natürlich schon eine besondere Situation. Deswegen hatte sich Polen in Europa auch dafür stark gemacht, dass bei einem sogenannten hybriden Angriff eben mit der Hilfe von Schleusungen überhaupt die Asylprozeduren ausgesetzt werden. Damit hat man sich ja nicht durchgesetzt. Aber man muss ja schon auch sagen, wenn man jetzt hier doch mehr Asylverfahren hätte durchgesetzt, dann wäre das sicherlich aus humanitärer Sicht ein Gewinn gewesen. Aber es wäre auch natürlich ein Gewinn und ein Sieg des Diktators dort in Belarus auf der anderen Seite der Grenze gewesen.
Da würde ich gerne nochmal nachfragen. Es gab ja bis vor gar nicht allzu langer Zeit einen Mini-Deal der Europäischen Union mit Lukaschenko, mit der belarussischen Führung, dass man eben keine Flüchtlinge durchlässt. Und da hat ja Brüssel auch Geld überwiesen, aber indem man die Beziehungen ja gänzlich gekappt hat und gesagt hat, Lukaschenko ist für uns überhaupt kein Partner mehr, war Funkstille. Ist es denkbar, dass man einen solchen Mini-Deal wieder aufleben lässt, um das Problem aus Warschauer Sicht zu lösen?
Also die Bereitschaft hier in Polen jedenfalls, wenn Polen daran beteiligt sein soll, Deals abzuschließen mit Lukaschenko oder auch dem, der möglicherweise noch dahinter steht, nämlich dem russischen Präsidenten, ist doch denkbar begrenzt. Also auch was den Ukraine-Konflikt betrifft, haben wir ja jetzt eben die Auseinandersetzung, wie viel Dialogbereitschaft darf es jetzt noch geben und wie stark muss man klare Kante zeigen. Und hier ist eigentlich weit über das jetzige Regierungslager hinaus schon die Ansicht sehr stark vertreten. Man muss hier hart in allen Bereichen gegenhalten, sowohl was den Ukraine-Konflikt betrifft, als auch was dieses Spiel, wenn man das mal so salopp sagen kann, Lukaschenkos mit den Flüchtlingen betrifft, unter dem Motto, wenn wir uns mit dem und seinen Machenschaften quasi gemein machen, dann haben wir am Ende des Tages nichts gewonnen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen salopp ausgedrückt, die Haltung hier weit über die Region hinaus.
Franka Welz in Madrid, wir merken ja jetzt, jedes Land hat so seine ganz spezifischen Probleme und Vorstellungen, wie man es lösen kann. Interessiert man sich im Südwesten Europas auch für das, was im Osten und im Nordosten passiert? Oder hat Spanien seine eigenen Probleme und Vorstellungen migrationspolitischer Art? Oder es ist ja am Ende, sind ja europäische Probleme.
Das auf jeden Fall. Man beobachtet das auch zumindest und nimmt es auch wahr. Und da natürlich auch die Vorgehensweise zum Beispiel oder worauf man sich dann einigt, auf der polnischen Seite oder am östlichen Ende, wenn ich das mal so salopp nennen darf, das hat natürlich auch Auswirkungen für die Vorstellungen, die man hier hat. Denn zum Beispiel jetzt vor wenigen Tagen haben sich im spanischen Kongress, also dem Parlament hier in Madrid, die Mehrheit der parlamentarischen Gruppen, nennen die das hier, also der Fraktionen im Parlament, eigentlich dafür ausgesprochen, etwas, was man in anderen Ländern gar nicht gerne hören wird, nämlich humanitäre Korridore in die EU einzurichten, um eben zu verhindern, dass sich Menschen, wie es ja einigen Mitgliedstaaten, die halt zentraler und dadurch etwas günstiger, als zynisch gesagt, gelegen sind, ganz recht wäre, dann in den Außengrenzen Ersteinreiseländern stauen sozusagen. Wenn jetzt jetzt mit Blick auf den Ansatz eben in anderen Regionen dort, Verzeihung, womöglich einfach dann restriktivere Ansätze gewählt werden, dann ist das natürlich etwas, was man hier auch schon sehr genau zur Kenntnis nimmt und sich dann überlegt, was macht man jetzt damit, um auch die eigenen Interessen. Das ist ja wiederum das Schöne, Bezaubernde und auch teilweise zum Verzweifeln Bringende an der EU, dass man halt einfach immer diese große Mixtur vieler unterschiedlicher Interessen in irgendeiner Form zusammenbringen muss.
Seit Anfang des Jahres hat Frankreich die EU-Ratspräsidentschaft inne. Außerdem wird im Mai in Frankreich ein neuer Präsident gewählt. Der amtierende Staatschef Macron möchte gern im Amt bleiben und er hat die Migrationspolitik zu einem Schwerpunkt seiner Agenda gemacht. Im Zentrum steht ein europäischer Migrationspakt, den die EU schon lange anstrebt, aber bislang nicht umsetzen konnte. Derzeit verlässt sich die Europäische Union vor allem auf ein Abkommen mit der Türkei. Brüssel überweist mehrere Milliarden Euro nach Ankara. Im Gegenzug verpflichtet sich die Türkei, Migranten auf dem Weg in die EU zu stoppen. Doch ist das eine dauerhafte Lösung oder gibt es vor allem im benachbarten Griechenland die Sorge, dass der Deal platzen könnte? Das habe ich unsere Korrespondentin in Athen, Verena Schelter, gefragt.
Ja, also diese Sorge hat man definitiv, denn man muss sich vorstellen, laut UN-Angaben befinden sich in der Türkei etwa 3,7 Millionen Menschen, also Flüchtlinge. Und selbst wenn nur die Hälfte, sagen wir mal, rüber Richtung Europa drücken, in Anführungszeichen, also sprich nach Griechenland übersetzen wollten, dann hätte Griechenland natürlich wieder ein massives Problem, da dieser Situation, dieser Lage Herr zu werden. Und das möchte man unter allen Umständen vermeiden. Griechenland wirft der Türkei aber trotzdem vor, nach wie vor, obwohl ja bislang, Gott sei Dank, Dank da jetzt keine Eskalation besteht, dass die Türkei sich eben nicht an den Deal hält und sogar Schleuser unterstützt oder sie zumindest nicht davon abhält und sie in die Boote setzt, um sie dann über die Ägäis nach Griechenland zu bringen. Das sind halt diese Spiele auch zwischen Griechenland und der Türkei. Wie gesagt, also es sind 3,7 Millionen sind drüben und laut Migrationsminister haben es gerade mal 8.000 im vergangenen Jahr bis nach Griechenland geschafft, was natürlich auch mit den Methoden der griechischen Grenzschützer zu tun hat. Da hat sich die griechische Regierung vor kurzem selber ein kleines Ei geschossen. Eigentor? Zwei Ministerien haben nämlich sehr unterschiedliche oder sehr interessante Zahlen veröffentlicht. Der für die Küstenwache zuständige Minister hat behauptet, man hat 29.000 Menschen aus der Ägäis gerettet. Und wenn der Migrationsminister dann sagt, man hat 8.000 in Griechenland aufgenommen, von denen sind 4.000 über die Landesgrenze, 4 übers Meer gekommen nach Adam Riese, fragt man sich, was ist mit den anderen 25.000 geblieben, wenn sie denn nicht zurückgestoßen wurden? Können sich ja nicht in Luft auflösen. Also ja, es ist eine sehr unübersichtliche Lage. Ich würde sagen, bislang hält der Deal noch einigermaßen, aber man ist ja immer in großer Sorge, dass Erdogan wieder so etwas bringt wie 2020, als er einseitig gesagt hat, ja, wir machen jetzt die Landesgrenze am Evros auf und dann da tausende Menschen auf der türkischen Seite gestrandet sind, bei auch teilweise sehr kalten Temperaturen. Und die Lage halt da auch fast eskaliert ist an der Grenze.
Wir sehen es gerade auch bei den vielen jungen Männern, die aus Afrika mit dem Boot auf die Kanarischen Inseln wollen oder die unterwegs sind übers Mittelmeer nach Europa. Viele junge Männer, die auf der Suche nach einer guten Zukunft sind, nach einer Arbeit, um Geld nach Hause zu überweisen. Franka Wels, wie wird in Spanien die Frage diskutiert, möglicherweise auch neue Wege der Arbeitsmigration zu öffnen, damit vielleicht auf diese Weise der Druck kanalisiert werden kann?
Also das Interessante und manchmal ja vielleicht auch fast ein bisschen schizophren anmutende in Spanien ist, dass es ja im Grunde in zwei Bereichen einfach einen enormen Bedarf, obwohl es auch zum Beispiel die Jugendarbeitslosigkeit sehr, sehr hoch ist hier, aber es eigentlich, oder die Arbeitslosigkeit generell auch, aber es eigentlich sowohl im Fachkräftebereich einen hohen Bedarf gibt, aber eben auch in dem, ich sag mal, der etwas niederen Tätigkeiten, die ja wirklich berüchtigten Erntehelfer Schicksale, die einfach in großen Mengen, also viele Menschen aus Marokko kommen zum Beispiel dann dahin hierher und sind dann, arbeiten unter auch teilweise fragwürdigen Bedingungen, um dann auch unter anderem deutsche Supermarktregale mit schönen Früchten zu füllen und frischem Gemüse. Und da ist einerseits die Erkenntnis hier, dass man das brauchen wird, auch weil die spanische Gesellschaft auch nicht jünger wird. Und die jungen Leute, die hier sind, oft das Land einfach mangels Perspektive trotz guter Ausbildung verlassen. Es sind einfach die vielen, vielen Widersprüchlichkeiten auf der Iberischen Halbinsel. Portugal steht ja vor einem ganz ähnlichen Problem und hat ja deshalb zum Beispiel auch einen sehr offenen Zugang, vergleichsweise offenen zu anderen Ländern, zur Migrationspolitik gehabt. Da gibt es ja die berühmt-berüchtigten Himbeervisa, eben auch für Menschen zum Beispiel auch vom indischen also aus Südostasien, die dann kommen und nach einer gewissen Zeit quasi, das ist so ein bisschen wie Indentured Labor, dann ihr Visum erhalten. Und der Punkt ist, man wird hier vermutlich an so etwas auch nicht vorbeikommen, weil diese beiden Interessenslagen einfach miteinander kollidieren und bisher noch niemandem so eine wirklich gute Lösung eingefallen ist. Was mir noch mit Blick auf den französischen Präsidenten Macron einfällt, was ich mich wirklich interessieren würde, ist der eine Punkt, der ja in den Plänen auch vorkommt, ist einfach also mittelfristig die Asylverfahren komplett an den Außengrenzen abzuwickeln. Und das heißt ja de facto geschlossene Lager. Und zwar nicht, also ähnlich wie auf den griechischen Inseln. Und das haben ja Länder wie Spanien, aber auch andere und Frankreich auch selbst, lange selbst abgelehnt. Und da bin ich wirklich mal gespannt, wie er sich vorstellt, was jetzt anders sein soll, dass das plötzlich konsensfähig sein soll.
Jan Palokat in Warschau, geschlossene Lager außerhalb der Grenzen der Europäischen Union. Würde Polen da mitziehen?
Das kann ich nicht beurteilen. Das ist ja noch nicht eine Frage, die jetzt hier größer diskutiert wurde. Aber die hiesigen Aufnahmelager, die es ja auch gibt, die haben teilweise schon sehr stark diesen Charakter. Es ist teilweise auch dort sehr schwer reinzukommen. Da wird dann sehr häufig gesagt, dass gerade wegen der Corona-Lage kein Zudrück möglich ist. Eine Kollegin vom Fernsehen war unlängst in einem dieser Lager. Es gab da öfter Unruhen und so kleine Aufstände. Aber ob Polen diesen Weg richtig findet, da kann ich nichts zu sagen. Da gab es meines Wissens keine klaren Äußerungen
zu. Nochmal zurück zu den vielen Menschen aus der Ukraine, die in Polen zur Arbeit unterwegs sind. Vielleicht können Sie noch mal ein bisschen schildern, unter welchen Bedingungen die dort arbeiten.
Also das sind natürlich schon auch in erster Linie eher einfachere Tätigkeiten, wobei inzwischen so viele Ukrainer hier sind, dass das inzwischen auch ein Wirtschaftsfaktor in Form von Handel, von auch Gewerbe geworden ist. Auffallend ist vor allen Dingen, mit welcher Geräuschlosigkeit das hier bislang funktioniert. Nun ist auch sozusagen wirtschaftlich schönes Wetter. Also es gibt ja keine große Konkurrenz um Arbeitsplätze und dergleichen mehr. Aber kaum Diskussion, was ja in einem gewissen Kontrast steht zu dem Bild Polens als da eher ablehnendes Land. Vielleicht kann ich ganz kurz auch noch mal ein bisschen eine Lanze brechen, weil jetzt wahrscheinlich auch durch meine Ausführungen so das Klischee bestätigt wurde, die sagen zu allen Schutzsuchenden nein. Es gibt natürlich in diesem Land auch immer schon eine Bewegung von Leuten, die sagen, na, ein paar sollten wir vielleicht schon aufnehmen, die aus von der Not fliehen. Die liberal regierten Städte hier haben sich da immer angeboten. Und dadurch, dass das Thema jetzt hier so hergekommen ist, dass es auf einmal nicht mehr ein Medienthema ist oder ein Politikum über diese Umverteilungspolitik, haben sich sehr viele Menschen damit auseinandergesetzt und haben teilweise auch gesehen, was es bedeutet, wenn Menschen in Not sind. In den Umfragen hieß es zwar mehrheitlich lieber nicht ins Land lassen, aber es hieß auch sehr deutlich, bitte also humanitäre Hilfe gewähren schon. Das heißt, da ist der Schritt ja dann nicht mehr weit zu sagen, vielleicht sollten wir vielleicht doch dem einen oder anderen Hilfe gewähren. Und um zurückzukommen zu den Ukrainern, auch wenn das natürlich doch eher ein verwandter Kulturkreis ist, das funktioniert bislang recht gut. Also hier ist nicht die Rede von größeren Konflikten, weder eben um Arbeitsplätze noch in anderer Gestalt.
Aber werden die vernünftig bezahlt? Sind das also ordentliche Arbeitsbedingungen oder sind das die billigen Arbeitskräfte?
Ich glaube, das muss man die Ukrainer fragen, die ja in ihrem Land, ich glaube nach der Wende vom Volkseinkommen her, eigentlich besser dastanden als Polen und jetzt weit durch diese ganzen Irrungen und Wirrungen zurückliegen. Insofern kommen sie eben, weil sie hier mehr verdienen. Ob das jetzt ein fairer Lohn ist, das weiß ich nicht. Es gibt manchmal auch eine Haltung hier in Polen, die ein bisschen erinnert an die Haltung vieler Deutscher, als dann die Rumänen oder Polen kamen. Ich würde es jetzt nicht gleich Herablassung nennen, aber wir haben das teilweise hier auch im privaten Umfeld erlebt. Der Ukrainer ist dann schon der, zu Hilfe zu sein hat, ein Gehilfe ist und teilweise auch so behandelt wird, wobei auch hier bitte nicht über einen Kamm scheren. Es gibt auch Menschen, die da keinen großen Unterschied machen.
Wegen Corona waren und sind zum Teil noch viele Wege in Europa beschwerlicher zurückzulegen oder auch versperrt. Es gab Zeiten, als auch die Grenzen geschlossen waren. Wie sehr hat Corona sich ausgewirkt auf die Situation, in der sich Migranten befinden? Frage ich zunächst vielleicht Sabine Wachs.
Also wir haben das 2020 gesehen in Frankreich. Es kamen wesentlich weniger Menschen nach Frankreich als 2019. 2019 war ein Jahr, in dem sehr, sehr viele Menschen kamen, gerade auch dadurch, dass der Brexit drohte, viele ihre letzte Chance gesehen haben, jetzt nochmal von Calais aus über den Ärmelkanal zu kommen. 2021 hat sich das Ganze schon wieder relativiert und die Menschen kamen wieder. Und natürlich hat Corona die Zustände, die hier in den französischen Lagern, man kann es nicht anders nennen, es sind Lager, es sind Camps, es sind wilde Camps, es sind einfach furchtbare Zustände. Die Menschen leben in selbst gebastelten Zelten unter irgendwelchen Planen im Unterholz an der Küste des Ärmelkanals. Da hat Corona natürlich freies Spiel gehabt. Die Leute haben keine Masken, die Leute haben keine Hygiene. Sie haben keine Duschen, sie haben kein fließend Wasser, sie haben keine Toiletten, es ist kalt. Da gab es riesige Corona-Ausbrüche in diesen Lagern. Das hat aber relativ wenig interessiert, weil was die Hilfsorganisationen tun ihr Bestes und gerade die lokale Regierung oder die regionale Regierung im Nord-Pas-de-Calais oben an der Grenze zum Ärmelkanal versucht alles, um den Hilfsorganisationen das Leben schwer zu machen. Das habe ich selbst gesehen. Corona hat sich stark ausgewirkt auf die Lage der Menschen, sehr, sehr negativ auf die Lage der Menschen, aber es hat trotzdem nicht dazu geführt, dass zumindest 2021 weniger gekommen sind. Und wenn ich noch mal ganz kurz auf das zurückkommen kann, was Franka Welz eben gefragt hat, mit Macron und seiner Idee dieser Außenregistrierung oder dieser gemeinsamen Registrierung, dafür setzt er ja zwei Bedingungen. Zum einen sagt er, wir brauchen eine Rückführungsstrategie. Das heißt, wir müssen Länder unter Druck setzen und das macht Frankreich zum Beispiel mit Marokko oder Algerien oder Tunesien. Wir müssen Länder unter Druck setzen, müssen ihnen sagen, wenn sie ihre Menschen nicht zurücknehmen, dann stellen wir keine Arbeitsvisa oder keine Studentenvisa mehr aus. Und zum anderen sagt er, braucht es einen europäischen Verteilmechanismus und da sind wir wieder beim Asyl- und Migrationspakt. Sonst brauchen wir dieses Screening an den Außengrenzen, das ja auch die EU-Kommission vorschlägt, überhaupt gar nicht erst durchzuführen.
Verena Schelter in Athen, nochmal zum Thema Corona zurück. Gerade in Griechenland sind ja viele Hilfsorganisationen unterwegs. Also ohne die würde ja vieles überhaupt nicht funktionieren, auch im Umfeld der Flüchtlingsunterkünfte. Wie war das denn in Corona-Zeiten, wo man überhaupt nicht reisen konnte? Waren da trotzdem Flüchtlingshelfer da?
Das war total schwierig, weil eben Griechenland ja mit den stärksten Lockdown oder strengsten Lockdown ja auch in Europa hatte, also mit super strengen Einreisebeschränkungen. Man konnte ganz lange nicht einreisen, ohne dass man für längere Zeit in Quarantäne musste. Wenn man überhaupt einreisen durfte, die Hotspots sind ja Inseln und die, auf den Inseln herrschte tatsächlich generelles Einreiseverbot, weil man eben da befürchtet hat, dass es da zu einem Ausbruch kommen könnte und man deswegen versucht hat, die Inseln möglichst abzuschotten. Also wer halt schon da war, der konnte mithelfen, aber von außen irgendwie da noch nachträglich nach Griechenland reisen, war sehr, sehr schwierig, auch für Journalisten übrigens. Und was ansonsten auch noch aufgefallen ist, also ähnliche Situation, wie es Sabine Wachs gerade schon geschildert hat, was in Griechenland auch noch hinzukam, ist, dass aufgrund des Lockdowns sehr, sehr viele Menschen auch in den ganzen Amtsstuben sehr, sehr lange im Homeoffice waren. Und wir haben mit Menschen gesprochen, die seit 18 Monaten versucht haben, einen Termin zu bekommen. Es wurden da so Skype-Termine, Skype-Slots vergeben, um da ihre Gespräche für die Asylverfahren zu führen und die halt nicht durchgekommen sind. Dann wurden sie teilweise aufgegriffen von den Behörden, mussten wieder in Haft, weil man gesagt hat, naja, ihr seid ja illegal hier. Wo sind denn eure Papiere? Bestätigt doch mal, dass euer Asylverfahren läuft. Und sie, ja, wie soll ich das jetzt bestätigen? Ich versuche ja, mit denen in Kontakt zu treten. Also das waren auch ganz viele so mal abseits von diesen krassen humanitären Bedingungen, auch so organisatorisches, bürokratisches, was wahnsinnig zermürbend war, auch für ganz viele Menschen.
Franka Welz, vielleicht noch die Situation Corona betreffend in Spanien.
Also da muss man ja sagen, also weil diese Pandemie beide Länder hier auf der Iberischen Halbinsel, also Spanien, aber eben auch Portugal sehr hart getroffen hat, gerade sehr früh, war dann das ist natürlich etwas, was alles überschattet hat, aber was natürlich einfach ähnliche Probleme aufwirft wie anderswo auch, wenn wir auch, was die Abwicklung angeht, was zum Beispiel aber auch Ausbrüche zum Beispiel in Ceuta anging, als dort es ja im vergangenen Jahr eine große Bewegung vieler Menschen, gerade auch vieler junger Menschen gab und dann kurz darauf anfingen die Corona-Fälle in dieser Stadt, weil die natürlich auch, also von Hygienekonzepten konnte da keine Rede sein. Was ich noch ganz interessant fand, ist, wenn ich noch einmal ganz kurz den Blick auf das kleine charmante Portugal lenken darf, ist, dass die zum Beispiel, als das Ganze losging, sehr früh gesagt haben, wir behandeln Geflüchtete und Migranten, die wir im Land haben, jetzt wie Portugiesen, damit die nämlich Zugang zum Gesundheitssystem haben. Und das ist etwas, was man, glaube ich, in anderen Ländern auch sich hätte gut abschauen können, weil das in dem Moment aber eine Geste war, um zu sagen, das ist einfach wichtig, dass in diesem Fall jeder, egal wer er ist und woher er kommt, Zugang zum Gesundheitssystem hat, weil es einfach eine menschenbedrohende Situation ist, in der wir uns hier gerade befinden.
Um den Bogen noch zu schlagen zu Jan Palokat in Warschau. Viel Zeit ist nicht mehr, aber kurz die Situation bei Ihnen.
Hey, bei uns fand ja quasi die große Welle dieser Krise statt während der Corona-Pandemie und offenbar hat es Alexander Lukaschenko in Minsk nicht daran gehindert, nun ausgerechnet in der Zeit sein Land da zur Schleuse Autobahn auszubauen. Ein interessanter Aspekt ist hier, dass die Pandemie dazu geführt hat, dass die Ukrainer, die Gastarbeiter hier zahlreich zurückgegangen sind. Und in so auf diese Art und Weise Polen ein bisschen geholfen haben, wirtschaftlich hier zu Potte zu kommen. Dadurch, dass nämlich die Menschen, die anderswo, die polnischen Beschäftigten, die anderswo ihren Job wegen der Pandemie verloren, plötzlich in diesen Jobs wieder arbeiten konnten. Und jetzt sind die Ukrainer wieder zurück. Also das ist ein Seitenaspekt, der hier zu beobachten wird.
Die Grenzen Europas, wie steht es um die Migrations- und Asylpolitik der Europäischen Union? Darum ging es im heutigen Inforadio Forum. Die Sendung haben wir im Rahmen der digitalen Europakonferenz der Zeit Verlagsgruppe am 7. Februar aufgezeichnet. Und mit dabei waren unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten Verena Schelter in Athen, Sabine Wachs in Paris, Franka Welz in Madrid und Jan-Paolo Katz in Warschau. Nachhören können Sie das Forum auf inforadio.de oder als Podcast, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dietmar Ringel. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.